ARD.
Herzlich willkommen zu Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Diesen Podcast gibt es unter anderem in der ARD Audiothek. Heute ist Dienstag, der 7. Mai. Wir zeichnen diese Folge um 12 Uhr auf.
Und wir, das sind Carsten Schmiester in Hamburg und Kai Küstner auch gerade in Hamburg.
Er ist um die 1500 PS stark, mehr als 60 Tonnen Gewicht auf zwei dicken Ketten, am Turm eine große Kanone. Der Kampfpanzer Leopard 2, hier beim scharfen Schuss auf dem Übungsplatz Bergen-Hohne. Ich habe diese Panzer öfter bei Übungen aus der Nähe selbst erlebt und die ungeheure Macht dieser Maschinen gespürt. Gewaltmaschinen. So werden sie ehrlicherweise dann auch im Deutschen Panzermuseum im niedersächsischen Munster genannt. Dessen wissenschaftlicher Direktor ist in dieser Ausgabe unser Gesprächspartner. Denn es geht um Panzer. Und dabei mit Blick auf den russischen Angriffskrieg um die Frage, ob er als wichtiges Waffensystem nicht doch langsam ausgedient hat. Einfach weil Drohnen und andere Antipanzerwaffen inzwischen so wirkungsvoll sind. Wenn das so wäre, was ist denn dann vom deutsch-französischen Rüstungsprojekt MGCS zu halten, dem Main Ground Combat System, das einen künftigen Kampfpanzer in einem Datennetzwerk mit Drohnen und anderen unbemannten Systemen verbinden und so einen militärischen Technologiesprung möglich machen soll, wie Verteidigungsminister Pistorius jetzt bei der Unterzeichnung einer entsprechenden deutsch-französischen Vereinbarung in Paris betonte.
Wir wollen mit MGCS das Landkampfsystem der Zukunft bauen. Es geht eben nicht um die Weiterentwicklung von Leclerc oder Leopard. Es geht nicht um Leopard 3, 4 oder 5, sondern es geht um etwas völlig Neues. Miteinander vernetzte Gefechtsfahrzeuge, die teilweise auch unbemannt operieren können. Künstliche Intelligenz berücksichtigen wir ebenfalls. Wir berücksichtigen aber vor allem auch die Anforderungen, die schon gewissen und die erwarteten Anforderungen an moderne Konflikte, an mögliche Kriege der Zukunft. Und dafür gilt es, innovative Technologien zu entwickeln.
Da klingt Pistorius ja ganz schön zuversichtlich. Die Frage ist, ist diese Zuversicht naiv oder ist sie vielleicht sogar visionär? Welche Perspektiven hat denn der Panzer? Hat er überhaupt welche? Das alles fragen uns immer wieder Hörerinnen und Hörer in den Mails. Und deshalb habe ich eben mit Ralf Ratz gesprochen, der wissenschaftliche Direktor dieses Panzermuseums. Das Gespräch gibt es gleich. Aber erstmal zu dir, Kai. Und zu deinem Überblick über die Lage in der Ukraine und natürlich über alles, was im Zusammenhang mit dem Krieg noch wichtig und passiert ist.
Ja, und wir beginnen mal mit einem Blick nach Moskau, wo Dauermachthaber Wladimir Putin jetzt seine fünfte Amtszeit antritt. Der ist nun frisch vereidigt, um bis 2030 weiter regieren zu können und würde damit dann das dritte Jahrzehnt voll machen. Begleitet wird das, wie das bei quasi Alleinherrschern ja üblich ist, von viel Pomp, von viel Zeremoniellem in Moskau selbst. Ohne offizielle Gäste aus Deutschland übrigens. Der Botschafter Alexander Graf Lambsdorff war ja wegen mutmaßlich russischer Hackerangriffe nach Berlin zurückbeordert worden. Aber Putin hat die Partitur für die Begleitmusik, wenn man so will, zu seiner Neuintronisierung selbst komponiert. Und die enthält wieder einmal allerhand Drohungen und noch entscheidender nukleares Säbelrasseln. Moskau hat nämlich verbreiten lassen, dass Putin eine Militärübung nahe der Ukraine angeordnet habe, um die, Zitat, Vorbereitung und den Einsatz von nicht strategischen Atomwaffen zu üben. Taktische Atomwaffen, nur nochmal zur Erinnerung, sind also nicht die sogenannten strategischen Atomsprengköpfe, mit denen Interkontinentalraketen bestückt werden können und die klar auf Massenvernichtung zielen. Taktische Atomwaffen sind eben solche, deren Wirkung begrenzter wäre und die als sogenannte Gefechtsfeldwaffen gelten, die also auf dem Schlachtfeld zum Einsatz kommen könnten. Passiert ist das in einem Krieg oder bewaffneten Konflikt noch nie, auch wenn es von russischer Seite wiederholt Drohungen oder Andeutungen gab, dass taktische Nuklearwaffen auf dem Schlachtfeld in der Ukraine eingesetzt werden könnten. Es wäre also ein absoluter Tabubruch, wenn das passieren würde.
Es ist kein Tabubruch mehr, damit zu drohen. Man hat sich ja fast schon dran gewöhnt. Es ist ja nicht zum ersten Mal, aber trotzdem wieder gefragt. So eine Drohung mit Nuklearwaffen hat ja immer auch einen Zweck. Lässt sich in diesem Fall klar sagen, welchen Zweck sie hat?
Zumindest ist es eindeutig Teil der psychologischen Kriegsführung von Putin. Das soll immer einschüchternd wirken auf westliche Staaten, soll sie davon abbringen, die Ukraine noch stärker zu unterstützen als bisher. Das war ja auch so, als Putin vor etwas mehr als einem Jahr ankündigte, taktische Atomsprengköpfe in Belarus stationieren zu lassen, also dichter dran an den NATO-Staaten. In diesem Fall ließ jetzt das Außenministerium in Moskau verbreiten, das Manöver diene dazu, Zitat, die Hitzköpfe in den westlichen Hauptstädten abzukühlen und ihnen die Risiken einer direkten militärischen Konfrontation vor Augen zu führen. Und die Konkretisierung, wer oder was mit diesen angeblichen Hitzköpfen im Westen gemeint ist, hat dann Kreml-Sprecher Peskow dazu geliefert. Der hat nämlich erläutert, Anlass für das Manöver seien unter anderem Äußerungen von Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron, der ja einen Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine nicht grundsätzlich ausschließen wollte. Solcherlei Propaganda nährt dann nach innen, also nach Russland hinein, die Erzählung, das Land sei vom Westen angegriffen und müsse sich eingeschnürt von Feinden sozusagen verteidigen. Und nach außen soll diese Drohung mit Kernwaffen natürlich Ängste bei uns in der Bevölkerung vor einem Atomkrieg schüren und auch auf die Politik einwirken, wo sich möglichst die Erzählung durchsetzen soll, ein zu sehr in die Enge getriebenes Russland werde extrem gefährlich.
Zu dieser Art von Drohungen oder sagen wir auch ruhig Einschüchterungsversuchen passt ja ganz gut, dass Moskau jetzt auch den Briten mit Vergeltung droht, sollten ukrainische Raketen, also von den Briten gelieferte Raketen, die dann ukrainische sind, tatsächlich russisches Territorium erreichen.
Genau, da geht es jetzt nicht um Nuklearwaffen, aber das Prinzip ist das gleiche. Man will die Briten vor allzu weitreichender Hilfe für die Ukraine im wahrsten Sinne des Wortes abschrecken. Der britische Außenminister David Cameron hatte ja vergangene Woche erklärt, es liege an Kiew zu entscheiden, wie sie die gelieferten Waffen, also auch weitreichende Raketen, einsetzen. Sollte heißen, wenn Storm Shadow Raketen auf russischem Gebiet einschlagen, dann ist auch das mit dem Völkerrecht vereinbar. Daraufhin hat Moskau den britischen Botschafter einbestellt und ihm mitgeteilt, dass man, kommt wieder ein Zitat, auf ukrainische Schläge mit britischen Waffen auf russisches Territorium antworten könne, mit Aktionen gegen alle Militärobjekte und Technik Großbritanniens, sowohl auf dem Gebiet der Ukraine als auch außerhalb, so lautete die Warnung wörtlich.
Nochmal zurück zu diesem taktischen Atomwaffen, Kai. Das ist ja ein Thema, das uns eigentlich schon seit Kriegsbeginn umtreibt. Am Anfang waren wir alle sehr, sehr erschrocken. Immer wenn Putin das macht, schrillen ja auch weiterhin die Alarmglocken bei einigen. Vielleicht ein bisschen leiser, bei anderen nach wie vor sehr laut. Lässt sich denn irgendwie ermessen, wie hoch die Gefahr eines Einsatzes auf dem Schlachtfeld wirklich ist?
Ja, mit genau der Frage befasse ich mich eigentlich auch schon seit Kriegsbeginn. Und alle Recherchen, alle Gespräche mit Politik und Experten haben eigentlich immer wieder ergeben, dass die Gefahr nicht bei Null liegt, dass es aber extrem unwahrscheinlich ist, dass Putin diese rote Linie auch noch überschreitet. Aus vielerlei Gründen. Ich beschränke mich mal auf drei. Zunächst wäre das ein solcher Tabubruch, erstmals seit Hiroshima und Nagasaki Atomwaffen einzusetzen, dass Putin damit riskiert, sich damit den Zorn von Schwergewichten wie China oder Indien zuzuziehen. Zweitens ist ein Einsatz, wenn nukleare Strahlung im Spiel ist, natürlich schwer kalkulier- oder auch begrenzbar. Da spielen dann Wetter eine Rolle, da spielt Wind eine Rolle. Die entscheiden dann darüber, wo sich so eine tödliche Nuklearwolke hinbewegt. Die kann auch auf russisches Territorium ziehen, sie kann auf NATO-Gebiet ziehen. Was passiert dann? Also es ist schwer einzuhegen, so eine Eskalation. Und dann haben drittens ja die USA wirklich hinlänglich klargestellt, dass dies eine massive Gegenreaktion zur Folge hätte. Von einer massiven, aber konventionellen Reaktion war stets die Rede, ohne dass das so genau definiert wurde, was genau das heißt. Aber da wurden von Experten Szenarien durchgespielt, wie die Auslöschung der russischen Schwarzmeerflotte etc. etc. Dass ganz bestimmt reagiert werden müsste, liegt so ein bisschen auf der Hand schon, um mögliche Nachahmer abzuschrecken. Also diese Drohungen mit Atomwaffen müssen immer ernst genommen werden und es ist ja auch keine Überraschung, dass dies schon einmal Thema wurde, als die Ukraine auf dem Schlachtfeld überlegen schien, Erfolge feierte damals, nämlich im Herbst 2022. Die New York Times hatte unlängst ja eine Recherche von einem der Atomwaffenexperten überhaupt, von David Sanger, öffentlich gemacht. Der zeigte, wie besorgt man in dieser Zeit damals in Washington über einen möglichen Einsatz von taktischen Atomwaffen durch Putin war.
Jetzt also wieder neue Drohungen, Kai. Wie sieht das aus mit den Reaktionen darauf? Lassen die sich mit der Botschaft an Moskau zusammenfassen? Wir lassen uns von dem Säbelrasseln nicht mehr beeindrucken?
Ja, ich glaube genau das. Wenn zum Beispiel das Bundesverteidigungsministerium erklärt, man sehe keine Veränderung der Lage, von Änderungen in der Bereitschaft der russischen Atomstreitkräfte sei nichts bekannt, dann deutet das genau in diese Richtung. Sehr klare, gewohnt klare Worte eigentlich auch in dieser Nuklearfrage gibt es von der estnischen Ministerpräsidentin Kaja Kallas. Die hatte schon in der Vergangenheit auch den Deutschen oft geraten, sich von Putins Nukleardrohung nicht beeindrucken zu lassen und hat jetzt aktuell gesagt, Zitat, sie wollen uns von den Entscheidungen abhalten, die wir ansonsten treffen würden. Deswegen sollten wir dem auch nicht nachgeben. Kallas hat das gesagt bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Der war zu einem Treffen mit den Regierungschefinnen der drei baltischen Staaten nach Lettland gereist, als ihn dort die putinschen Drohungen erreichten. Scholz selbst hat daran erinnert, dass ja auch China immer wieder gemahnt hatte, Nuklearwaffen dürften nicht eingesetzt werden. Die Scholz-Reise übrigens, das noch ganz kurz, ein deutliches Signal an die Osteuropäer. Der Kanzler hat nämlich eine Paralleleinladung nach Paris zu einem Treffen mit dem französischen Staatspräsidenten Macron und dem chinesischen Staatschef Xi ausgeschlagen. Wenn man dafür den Balten abgesagt hätte, wäre das auch ein verheerendes Signal gewesen aus meiner Sicht. Und natürlich diente diese Reise auch dem Zweck, sich mal anzusehen, wie die Vorbereitungen für die Stationierung der Brigade, also der fast 5000 Soldaten der Bundeswehr in Litauen laufen. Da gibt es ja noch die eine oder andere ungeklärte Frage. Wer zahlt für die Infrastruktur? Es sollen ja die Familien der Soldaten zum Teil zumindest mit umziehen. Was bedeutet, dass man von der Kaserne bis zur Kita einiges braucht? Oder die Frage, wie schnell soll das eigentlich gehen? Wenn während die Deutschen also die Litauer drängen, bestmögliche Bedingungen zu schaffen, mahnen die zur Eile und sagen, sie würden eigentlich diese vollständige Brigade gern vor dem Plantermin im Jahr 2027 da haben.
Gucken wir nochmal zum Schluss, Kai, auf die Lage in der Ukraine selbst. Wie sieht's da aus im Moment?
Ja, die bleibt unverändert schwierig für die ukrainischen Truppen an der Front. Unsere Korrespondentin Rebecca Barth hatte das ja im Gespräch mit dir eindrucksvoll und auch sehr bedrückend geschildert am vergangenen Freitag. Es mangelt weiter an Munition, es mangelt an Waffen, auch an Personal. Von einer schweren Lage spricht der ukrainische Oberkommandierende Sirski. Die Hauptkräfte des russischen Militärs üben dessen Angaben zufolge Druck aus, vor allen Dingen im ostukrainischen Donetsk, nahe den Städten Kurachowe und Pokrovsk. Und Beobachtern zufolge rücken die russischen Truppen auch nahe der Stadt Avdiivka in der Region Saporischschja, über die wir ja schon oft berichtet hatten, weiter vor. Weshalb auch Präsident Zelensky abermals zur Eile mahnte, was die versprochenen Waffenlieferungen des Westens angeht. Auch das ja ein Dauerthema in unserem Podcast. Die Waffenlieferungen, die nicht oder zu spät kommen, die nicht oder eben zu spät eingehaltenen Versprechen. Man wartet also auch händeringend darauf, dass sich das US-Milliardenhilfspaket an der Front materialisiert. Und man wartet sicher auch darauf, dass die Europäer nicht die Hände in den Schoß legen und sich nicht allein auf dieses US-Paket verlassen.
Danke, Kai, für diesen Überblick. Und damit jetzt in diesem Podcast zum angekündigten Schwerpunkt. Es geht um den Panzer. Und um seine Perspektiven, wenn es denn welche gibt. Daran zweifeln viele Leute, nachdem in der Ukraine eben nicht nur ältere russische und ukrainische Panzer noch aus Sowjetzeiten von modernen Antipanzerwaffen wie zum Beispiel vergleichsweise kleinen Drohnen einfach mal so zerstört worden sind und zerstört werden, sondern eben auch modernere westliche Modelle wie der amerikanische Abrams oder auch der deutsche Leopard. Es gab Berichte, nach denen die ukrainische Armee ihre von den USA gelieferten Abrams sogar von der Front abgezogen haben, wohl als Sorge, noch mehr von ihnen zu verlieren. Das hat die Ukraine zwar dementiert, aber es bleibt die Aussage des amerikanischen Generalstabs, nach der man eine neue Taktik für den Einsatz dieser Panzer sucht. Ich frage mich, ob es nicht vielleicht besser wäre, gleich neue Konzepte für Kampfpanzer zu entwickeln oder die einfach mal zu vergessen. Ich habe darüber mit Ralf Ratz gesprochen. Er ist wissenschaftlicher Direktor des Deutschen Panzermuseums in Munster. Die erste Frage war, Herr Ratz, was denken Sie denn? Ist dieser Mythos vom nahezu unbesiegbaren Stahlmonster an der Front in der Ukraine gebrochen?
Ach, der Kampfpanzer ist einmal noch ein wichtiges Instrument auf dem Gefechtsfeld. Was ein Teil der Vergangenheit geworden ist, ist das Bild, das wir im Kopf hatten, wie man ihn einzusetzen habe. Also der Panzer ist ja mittlerweile über 100 Jahre alt. und hat seine Form immer geändert, weil er immer ändernde Aufgaben hatte. Und diese Idee, dass es eine besonders schwere, besonders gepanzerte, besonders stark bewaffnete Waffenplattform ist, die im Duell antritt gegen genau das gleiche Waffensystem, das ist so eine Idee, die hatten wir im Kalten Krieg. Und gerade in Europa und Amerika ist das eben ganz zentral gewesen, bis heute auch noch. Und dass die eben hochmobil als Verbände durch die Gegend fahren und richtig sozusagen die Vorschlaghämmer des Schlachtfeldes sind. Aber das war immer nur eine Idee, die es auch in der Geschichte so in der Umsetzung nur relativ selten gab. 2-3 Mal würde ich aus dem Handgelenk sagen. Und die meiste andere Zeit haben die meisten Armeen die Panzer so eingesetzt, wie sie jetzt in der Ukraine auch wieder eingesetzt werden. Zur Infanterieunterstützung, zur Ausschaltung von Schwerpunkten, für Artillerieeinsatz teilweise. Der Panzer erfüllt seine Rolle quasi in der historischen Perspektive in der Ukraine mehr als je zuvor.
Und trotzdem habe ich, wenn ich jetzt, und wir berichten ja intensiv über diesen Krieg, wenn ich an meine Erinnerung an Kampfpanzer zurückdenke, gleich am Anfang immer im Kopf, da gehen diese Javelin-Raketen los und schießen die russischen Panzer ab wie ein Chicken Shoot, wie das heißt. Also als ob sie da wirklich sehr, sehr leicht zu treffende, von sehr leichten Waffen auch zu vernichtende Ziele sind. Da war für mich so dieser Bruch da. Und ich habe gedacht, Mensch, da ist doch was falsch in meinem Bild vom Kampfpanzer. Mhm. Sie sind nicht ganz der Meinung offenbar.
Nee, tatsächlich nicht, weil das historisch völlig alltäglich ist, was wir da sehen. Der Panzer oder die Geschichte des Panzers ist quasi eine Geschichte der immer falsch prognostizierten Obsoleszenz. Nach dem Ersten Weltkrieg, als der Panzer eingeführt wurde, hieß es, wir können die nicht mehr benutzen, weil es jetzt Panzerabwehrkanonen gibt. Die waren damals neu entwickelt worden. Nach dem Zweiten Weltkrieg hieß es, wir brauchen ihn nicht mehr, weil die Nuklearwaffen das Gefechtsfeld planieren werden. Dann hieß es, Flugzeuge, Kampfjets und Helikopter werden die Panzer platt machen, bevor sie reagieren können. Und so ging das immer weiter. Und jetzt sind es eben die Drohnen und die Javelins. Übrigens 1973, Yom Kippur-Krieg auch, die ersten getragenen Panzerabwehrwaffen, damals noch mit Drahtlenkung. Dann hieß es auch sofort, der Kampfpanzer ist tot, jetzt kann jeder Soldat den Panzer ausschalten. All diese Wasserscheiden sind nicht das Ende des Panzers gewesen. Was sie aber jedes Mal ausgelöst haben, und das ist ganz richtig, war der Zwang, dass der Panzer seine Form ändern musste, dass die Technik angepasst werden musste, dass eine Lösung für das aktuelle Problem jeweils gefunden werden musste. Beispielsweise für die tragbaren Raketen war das dann eben die Verbundpanzerung, die gegen diese Hohlladung ganz gut wirksam war.
Und muss man jetzt kurz erklären, das ist Panzerung, sorry, wenn ich dazwischen gehe.
Natürlich.
Das ist Panzerung, die sozusagen spürt, da kommt ein Geschoss angeflogen und sie explodiert und nimmt da mit dem anfliegenden Geschoss die Wucht. Ist das richtig beschrieben?
Nein, das ist der nächste Schritt gewesen, aber der genau in dieselbe Richtung ging. Also die Verbundpanzerung war nur die Idee, dass man anstatt einfach massiven Stahl, also homogenem Stahl, verschiedene Schichten baut, zum Beispiel mit Kacheln drin, mit Kunststoff und anderen speziellen Werkstoffen. Und die hat eben verhindert, dass die Hohlladungen sich da durchfräsen. Das war der erste Schritt, aber als das eben ans Ende kam, ganz richtig, war ein anderer Schritt genau diese Reaktivpanzerung, diese Kacheln, diese Pakete, die man eben auf die Panzer raufmontiert hat, damit sie nach außen explodieren. Und was man aber lange Zeit vernachlässigen konnte, waren eben die Top-Attacks, also die Angriffe von oben. Die sind jetzt das Problem für die Panzer, die sind jetzt das Problem, das gelöst werden muss. Und da muss man sich auch erstmal direkt klar machen, das hat ja verschiedenste Dimensionen. Also eine Javelin beispielsweise ist ja auch ein nicht günstiges und sehr kompliziertes System, das enorm schlagkräftig ist. Das ist schwer aufzuhalten. Es gibt 2 Möglichkeiten, so ein System und auch alle anderen Drohnen und so weiter, davon abzuhalten, einen Panzer zu attackieren. Das eine wäre Softkill, das heißt, man verwirrt das System, sodass es gar nicht ins Ziel trifft. Das andere ist der sogenannte Hardkill, das heißt, sie holen das anfliegende Geschoss aus der Luft. Beides geht. Es ist verschieden schwer, je nachdem, welches System man hat. Und es ist der ewige Wettlauf aus Aktion und Reaktion, aber es funktioniert. Beispielsweise gibt es mittlerweile Jam-Systeme, die mitfahren mit Panzerfahrzeugen, die zum Beispiel Drohnen oder anfliegende Lenkflugkörper eben so verwirren, dass sie ihr Ziel nicht treffen. Das wäre eine so eine
Möglichkeit. Auf elektronische Weise, ne? Mit Störsignalen.
Genau, es gibt elektromagnetische Impulse, es gibt Funkimpulse, das sind die üblichen Systeme. Mhm. Und Hardkill ist eben dann ganz einfach das, was es beschreibt. Dann wird das System, das anfliegt, aus der Luft geholt. Entweder mit kinetischer Munition, das berühmteste Markenprodukt ist das Trophy-System, das momentan eingesetzt wird eben von Panzern in der waagerechten Ebene, also gegen anfliegende Geschosse, die waagerecht kommen. Da funktioniert das wunderbar. Was aber auch wirklich im Trend ist, ist das sogenannte Direct Energy, also das, ja, sagen wir es einfach, Lasersysteme. Da hat auch gerade Ilya Jevlasch, der Sprecher der ukrainischen Luftwaffe, gesagt, dass sie das auch prüfen, ob sie es haben. Und das ist noch nicht wirklich praxistauglich und der Effekt ist noch nicht so ganz sicher, aber das wäre auch eine Möglichkeit, die genutzt werden kann. So, und wenn man das mal ein bisschen durchspielt, der Panzer, wenn wir jetzt mit dem Bild bleiben wollen, der Panzer auf dem Gefechtsfeld, der so von den Drohnen bedroht wird, der hat ja noch viel mehr Möglichkeiten. Also man unterteilt normalerweise die Kill Chain, also das Auftreffen des feindlichen Systems bis zur Vernichtung des eigenen, in 4 Phasen. Und das erste wäre zum Beispiel, Phase 1 ist nicht gesehen werden. Panzer haben lauter Möglichkeiten, an denen gerade gearbeitet wird, dass sie nicht gesehen werden. Das geht los damit, dass zum Beispiel die guten alten Tarnnetze, die ja nur im optischen Bereich, also im menschlich-optischen Bereich gearbeitet haben, jetzt multispektral werden. Das hat man in Afghanistan schon gesehen. Da gab es Netze, die gegen IR einigermaßen abdichten. Es gibt Materialien, die gegen UV abdichten. Es gibt Farben und aufmontierbare Platten, die Radar schlucken, nicht ganz, aber zumindest zum Teil und so weiter und so fort. Also das ist die erste Schicht, die man machen kann. Man kann auch von sich ablenken. Der Panzer kann Köder auswerfen, er kann elektronische Störungsimpulse auswerfen, falsche Positive rausschicken, also sagen, da ist ein anderer Panzer, greift den an. Das ist also alles Phase 1, nicht gesehen werden. Und dann kommt erst diese Phase der Abwehrsysteme, Softkill, Hardkill. Und dann kommt überhaupt erst der Moment Phase 3, wenn man denn dann getroffen wird, dass man versucht, den Durchschlag zu verhindern. Also der Panzer, wenn er getroffen wird, muss ja nicht sofort durchschlagen werden. Es gibt diese Abstandspanzerung, diese Käfige, die wir kennen. Jetzt eben auch diese neuen Turtle-Tanks, diese Schildkrötenpanzer, kommen wir bestimmt gleich noch drauf. Darunter kann dann die reaktive Panzerung sein, die wir gerade hatten, die nach außen explodiert. Dann kommt erst die eigentliche Panzerung. Und innen drin gibt es auch noch sogenannte Spalliner, die die Besatzung schützen davor, dass die Splitter nach innen gerissen werden. Und dann ist man erst beim Durchschlag und sogar da gibt es noch Möglichkeiten zu beleben. Also ich zähle das jetzt so breit auf, weil wir, wenn wir an den Panzer denken, immer an diese schnellen, leichten Bilder aus den Social Media denken. Die Javelin geht hoch, die Javelin sucht ihr Ziel, die Javelin geht runter. Oder sehr schön ja auch diese FPVs, diese First-Person-View-Drohnen, die jetzt eingesetzt werden, die diese wirklich beeindruckenden Social-Media-Filme machen. Aber es ist nicht so einfach, all das zu erreichen, wie nachher die super redigierten kurzen Filme uns das glauben machen wollen.
Das ist ja schon mal interessant, weil das hätte ich jetzt auch gedacht. Ich sehe nur da irgendwas anfliegen und schon fliegt der Turm in die Luft, ein Riesenfeuerball und man denkt, die armen Menschen da drin, die da einfach verbrennen müssen.
Da geht es zum Beispiel weiter. Also so einfach ist es nicht. Also tatsächlich muss ich jetzt gerade überlegen, wo ich anfange. Allein um mal diese Drohnen, die Idee der Drohnenübermacht ein bisschen zu brechen. Die Ukrainer setzen ja momentan, weil sie eben diese Probleme mit der Artillerienachlieferung hatten, mit der Munitionsnachlieferung hatten oder immer noch haben, es ist ja noch nichts da, vor allen Dingen momentan auf diese kleinen fliegenden FPVs, also diese aus dem Regal First-Person-Drohnen, die wir alle kennen, diese Quadcopter, die dann entweder von oben etwas fallen lassen, das sind ja ist die eine Art des Angriffs, oder die wirklich reinfliegen in das Ziel und vorne eben die Hohlladung, die sie unter sich tragen, explodieren lassen. Das sind ja so Sprengköpfe von 1 bis 2 Kilo ungefähr, so. Die Videos, die wir davon sehen, wo so ganz elegant so eine Granate in eine offene Luke fällt oder wo so ganz elegant so eine Granate in einen Bunkereingang reinfliegt, ich sage jetzt bewusst elegant im Sinne von Pilotenfähigkeit, Das sind natürlich Highlight-Reels, auf die ganz viele Misserfolge kommen. Also die Trefferchance von diesen FPVs liegt so bei roundabout 50% über die gesamte Breite. Das heißt, die Superpiloten treffen fast jedes Mal und die Anfänger treffen bis zu 10 Mal daneben. Das ist die erste Wahrheit. Aber die Videos sehen wir natürlich nicht. Die Ukrainer wären ja dumm, wenn sie die rausbringen. Dazu kommt, diese Drohnen haben eine geringe Reichweite, 5 bis 10 Kilometer versus Artillerie, die halt wesentlich weiter reicht. Und was eben auch ganz wichtig ist, was ihr auch vergessen, ist, sind Schönwetterwaffensysteme. Also Wind, Nacht, starker Niederschlag machen diesen Drohnen Probleme. Und das heißt dann wiederum für den Panzer, das ist sozusagen in Anführungsstrichen sein Wetter, wo der Panzer dann sich freier bewegen kann. Also das sind so Sachen, die man erstmal mit reinziehen muss. Es sind keine Wunderwaffen.
Aber die Panzer sind trotzdem, war so mein Eindruck, nicht in dem Maße jetzt schon dagegen geschützt. Das sieht so ein bisschen für mich als Laie aus, da sei man übertölpelt worden. Wenn ich mir jetzt Übungen angucke beispielsweise, die ja auch die Bundeswehr immer gerne jetzt zeigt, das Gefecht der verbundenen Waffen, das sieht noch so aus wie zu meiner Zeit vor Anfang der 80er, da ist keine Drohne am Himmel. Haben die großen Armeen dieser Welt einfach da auch was verpennt, salopp gesagt?
Das muss man so sagen, glaube ich, ja. Ich glaube, das darf man so sagen. Das würden sie, glaube ich, auch, oder geben sie auch teilweise selber zu momentan. Da machen wir, glaube ich, keine üble Nachrede. Es war ja auch ein bisschen überraschend. Und um kurz den Faden noch aufzunehmen von eben, das stimmt. Also die Panzer sind nackt gewesen. Interessanterweise sind sie auch nackt gewesen in der Waagerechten. Das erklärt uns einiges. Also es gibt ja dieses Trophy-System und verwandte Systeme, also Hardkill-Systeme, die in der waagerechten Ebene heranfliegende Geschosse abschießen können. Wahnsinnig schnelle kinetische Geschosse oder eben Lenkgeschosse, die langsamer sind. Beides kann abgeschossen werden. Diese Systeme sind schon lange auf dem Markt, aber auf ganz wenigen Panzern verbaut. Das bedeutet, hier sind einfach nur finanzielle Gründe im Spiel. Und das sagt uns natürlich dann, dass der nächste Schritt, eine Bedrohung von oben zu antizipieren und dafür auch noch Geld auszugeben, noch unwahrscheinlicher ist, wenn nicht schon mal die reale Bedrohung, Geschosse von vorne, mit diesem System abgewehrt werden. Jetzt werden die überall verbaut. Aber es ist halt Lernen durch Schmerz tatsächlich. Man sieht, dass das passiert. Genau. Und bei den Übungen, die wir jetzt sehen, da lassen wir uns nachher gerne in den Kommentaren korrigieren von der Bundeswehr. Aber ich habe da auch noch keine Konzentration auf die Drohnenaktivitäten gesehen. Und das Spannende ist, andere Armeen reagieren anders. Die Marines beispielsweise haben schon 2013 im Kampf gegen den IS gesehen, irgendwie, da werden diese FPVs, diese Off-the-Shelf-Drohnen, diese günstigen, billigen Teile eingesetzt und wir haben nichts dagegen. Die haben dann ein System, das sogenannte MADIS, eingebaut. Das ist so ein Jammer, der jetzt mit denen auf diesen Jeeps, ich weiß die Bezeichnung gerade nicht, mitfährt.
Haben sie
so ein,
oder, ne? Ja.
Nee, da gibt's schon neue Generationen, die sehen nochmals futuristischer aus. Aber also die sind da oben drauf gebaut. Wenn man nach MADIS, M-A-D-I-S sucht, dann findet man die auch. Und die richten halt so eine Jam-Kuppel über die Soldaten und Soldatinnen. Und dann sind da, ist zumindest in diesem Bereich, im Nahbereich, können Drohnen nicht ran, weil sie verwirrt werden, abstürzen, die Verbindung zum Operator verlieren. Das funktioniert ganz wunderbar. Und es gibt ja noch mehr Beispiele aus der Geschichte. Also wir hatten 2020 ja den zweiten Bergkarabach-Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien. Und dieser Krieg ist weitgehend unbeachtet worden im Westen, weil eben diese Region nicht im Zentrum unserer Aufmerksamkeit steht. Und ganz ehrlich, es war Ende 2020, wir hatten genug mit Covid zu tun, das kann man schon sagen im Aufmerksamkeitsmanagement. Aber da war es so, dass im ersten Bergkarabach-Krieg beide Armeen, Armenien und Aserbaidschan, aufeinander geprallt sind mit der Ausrüstung und den Doktrinen der Sowjetunion, der sie ja vorher angehört haben. Und das war ein ganz klassischer Krieg, Armenien hat den gewonnen. Und der zweite Bergkarabach-Krieg, der jetzt war, ist im Prinzip gewonnen worden durch Aserbaidschan nur und ausschließlich durch Einsatz von UAVs und Loitering Munition, also Drohnen und Kamikaze-Drohnen. Am Ende wurden Bodentruppen eingesetzt, um die Gewinne einzufahren, aber der Sieg errungen wurde mit diesen Systemen. So, und da hat man gesehen, was gerade bei einer finanziellen Ungleichheit, also wenn eine Seite sich viele Drohnen leisten kann, wie das Gefechtsfeld dadurch verändert werden kann. Und da war es tatsächlich so, dass die aserbaidschanische Armee erstmal die armenischen Flugabwehrstellungen sozusagen identifiziert hat mit einem Köder, mit alten Doppeldeckern, die sie losgeschickt haben, ferngelenkt. Dann wurden die abgeschossen, dann hatte man die Stellung. Und diese Stellung haben sie dann mit Loitering Munition und UAVs vernichtet, weil die alten Systeme diese Drohnen nicht aufschalten konnten. Und dann haben die angefangen, ganz gezielt erst weiterhin mit UAVs und mit Loitering Munition die Netzwerke zu zerschlagen, die Kommunikation zu zerschlagen, die Artillerie zu zerschlagen, dann erst die Panzerfahrzeuge, dann die Logistik. Und am Ende saßen wirklich die armenischen Soldaten nur noch in ihren Gräben und haben gewartet auf die Bodentruppen der Aserbaidschaner und wurden dabei beschossen von oben aus der Luft zu jedem beliebigen Zeitpunkt. Das ist natürlich ein desaströser Vorgang aus Sicht der Armenier, also auch dramatisch für die Einzelperson. Aber das war ein Zeichen dafür, welchen Einfluss Drohnen haben können. Nochmal, bevor es jetzt jemand sozusagen platzt vor dem Lautsprecher, kein Krieg ist eine Blaupause für den nächsten Krieg. Aber es war ein gutes Beispiel dafür, dass die Drohnen einen entscheidenden Einfluss haben können.
Das heißt aber auch, dass der Panzer in dem Krieg nicht den entscheidenden Einfluss hatte. Sie haben ihn eben sozusagen unter ferner Liefen genommen. Als alles kaputt war, sind dann auch die Panzer und danach ist die Infanterie gekommen.
Das ist korrekt, wobei man auch sagen muss, dass natürlich der Bergkarabach-Konflikt allein vom Gelände her sowieso kein richtig panzergünstiges Gelände ist, weil das eine wahnsinnig bergige Gegend ist. Genau, aber da ist es tatsächlich so. Und nochmal, es geht mir auch nicht darum, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig, es geht mir nicht darum, hier ein Plädoyer dafür zu halten, dass der Kampfpanzer irgendwie weiterhin sozusagen die Premium-Waffe von Armeen sein muss. Der Panzer war noch nie ein wahnsinnig herausgehobenes Waffensystem. Er war immer ein wichtiger, für viele der wichtigste, aber eben nur ein wichtiger Bestandteil des Gefechts der verbundenen Waffen. Es war auch im Kalten Krieg so, dass ein Leopard-Panzer schutzlos ohne Gepard gegen Jets und Helikopter auch am Ende war. Also das ist ja nichts Neues. Die Bedrohung aus der Luft gab es früher schon. Und da war eben mit den Geparden, jetzt bei der deutschen Armee als Beispiel, das adäquate Verteidigungsmittel bereits vorhanden. Und das ist auch der nächste Gedankenschritt, den man mal machen muss. Es wird immer gesagt, naja, der Panzer kann sich ja nicht gegen Drohnen verteidigen. Das muss er auch gar nicht. Der Panzer musste sich auch nicht gegen Jets und Helikopter verteidigen. Dafür hatte er den Gepard dabei. Also wenn wir sowas haben wie das MADIS und das fährt mit, dann ist das eben das Fahrzeug, was alle verbündeten Einheiten, auch die Panzergrenadiere und die Artillerie und so weiter, gegen Drohnen schützt. Das muss nicht auf dem Panzer verbaut sein.
Aber die Bundeswehr hat die Flugabwehr dann erstmal abgeschafft, die Heeresflugabwehr. Und das wird jetzt neu eingeführt. Das heißt, da ist eine Bedrohung auch als obsolet empfunden worden.
Ja, wobei das jetzt dann die politischen Details sind. Also Anfang der 2010er, 2011 rum war die politische Lage eben noch eine andere. Jetzt kann man natürlich gut darüber reden, ob das dann spätestens mit der Krim und so weiter anders gemacht hätte werden müssen. Würde ich jetzt ungern das im Nachhinein beurteilen. War ich in den Entscheidungsprozessen nicht drin. Aber war es eben auch, und das muss man auch sagen, dass ja alle westlichen Armeen ähnliche Entscheidungen getroffen haben. Gerade die Marines hatten ihre Avenger-Luftabwehr auch abgegeben und mussten dann wieder neu dazulernen. Und alle europäischen Staaten haben beispielsweise ihre Kampfpanzerbestände ja drastisch reduziert, bis hin zur Auflösung in den Niederlanden. Also es ist jetzt nicht so, dass die Bundeswehr da besonders autonome Entscheidungen getroffen hätte, sondern sie wäre eine typische westliche Armee, die Friedensdividende eingefahren hat bis in die 2000er und dann vielleicht wie alle anderen so ein bisschen die Änderung des Windes verschlafen hat.
Wir sollten den Rest dieses Gesprächs vielleicht nochmal fokussieren, uns auf die Zukunft. Wir sind jetzt dazu gekommen, oder Sie sagen, Kampfpanzer ist nicht obsolet, aber er wird sich und hat sich immer verändert. Er wird sich weiter verändern müssen. Ich habe jetzt mal so ein bisschen recherchiert. Die Russen haben ja diesen seltsamen T-14 Armata-Panzer, der angeblich ganz fortschrittlich sein soll. Pistorius hat in Paris gerade das Abkommen unterzeichnet. Das ist eine gemeinsame Entwicklung vom MGCS, dem Main Ground Combat System, also auch so eine Art Panzerprojekt der Zukunft. Die Idee Panzer bleibt ja. Haben Sie eine Idee, wie diese Panzer mal aussehen können, was die können müssen?
Das ist eine ganz schön lange Liste, die man da aufmachen kann. Also eine Sache, die ich immer in Erinnerung rufen möchte, ist, dass es große Teile der Welt gibt, wo die Panzer einfach so weit rumfahren werden, wo nicht mehr Off-the-Shelf-Drohnen gekauft werden oder nur wenige. Der Panzer als altmodisches Fahrzeug wird in vielen Gebieten auch einfach so noch weiter rumfahren, weil die Konflikte und die politischen Zusammenhänge dort einfach so sind, dass da vielleicht 20, 30 Panzer in der Region Machtinstrument sind und der Gegner nicht mal FPV-Drohnen hat. Das nur mal vorneweg. Aber so für die großen Armeen gibt es eigentlich eine Grundfrage, die ich mir neuerdings immer stelle. Oder die erste Frage, die man stellen muss: Wie viele Menschen möchte man im Panzer haben? Also die Frage ist, müssen überhaupt noch Menschen im Panzer sein? Wenn man die nämlich mit Nein beantwortet, dann ist man relativ schnell bei wesentlich kleineren, wesentlich leichteren und wesentlich schnelleren Systemen. Weil das, was Panzer groß und schwer macht, ist ja der Zwang, Menschen mit ein bisschen Luftraum zu umpanzern. Das macht sie so groß. Nun setzen wir ja am Himmel UAVs ein, also Unmanned Aerial Vehicles, unbemannte Luftfahrzeuge. Und das können wir ja mittlerweile auch am Boden. Das ist ja kein Problem. Also ein Unmanned Ground Combat System wäre technisch kein Problem. Das ist auch schon im Einsatz. Also es gibt in diversen Armeen gibt es da ganz viele Prototypen und die Russen haben das auch schon eingesetzt tatsächlich. Das Uran-System heißt es bei denen, mit zweifelhaften Erfolg, was aber auch daran liegt, dass wir es nicht wirklich verifizieren können. Aber diese Idee, dass man Fahrzeuge nimmt und man spart sich die Menschen ein, das ist so der erste Gedanke. Dann werden sie eben wesentlich kleiner, sie können schneller werden und mobiler. Und dann gibt es zwei Fragen, genau wie bei den Luftvehikeln. Erstens, sollen sie ferngesteuert sein? Das wäre eben dann wie eine UAV. Oder sollen sie autonom sein? Auch das geht schon. Es ist natürlich ein bisschen schwierig auf dem Boden mit Hindernissen, Gräben, Bäumen und so weiter und so fort. Aber unsere Steuerungstechnologie kann das und es wird auch schon erprobt tatsächlich. Sie können komplette Gebiete, auch urbane Gebiete, in Amerika wird es vor allen Dingen in Sumpf- und Waldgebieten gemacht, sie können komplette Gebiete mit autonomen Grund- oder Bodenkampfsystemen bewachen lassen und dort bekämpfen lassen. Also dieselben Systeme, die aus der Luft erkennen, da ist etwas, ich identifiziere es als Ziel und ich habe die und die Parameter und deswegen greife ich es an. Das können sie auch auf dem Boden rumfahren lassen, das ist kein Problem. Ich glaube, in Tennessee wird die Bewachung einer militärischen Anlage der US Army dadurch erprobt, dass diese General Dynamics Roboterhunde beispielsweise mit Waffen ausgerüstet werden. Also da kommen wir auch langsam wirklich in die Terminator-Ecke. Das Bodenkampfsystem muss ja keine Ketten haben. So, also autonome Panzer, die durch die Gegend fahren und selber arbeiten, das ist eine Idee. Die Mischung wäre das ferngesteuerte System. Das heißt, Sie haben einen Operator, der weiter hinten sitzt, unter der Erde idealerweise, in befestigten Bunkern, weil die Bedrohung aus der Luft ja so groß ist. Und der steuert eben ein oder mehrere Fahrzeuge dann von hinten. Auch absolut denkbar, gerade bei der schnellen Aufschaltung heute kein Problem. Und wenn Sie beim klassischen Panzer bleiben, der also Menschen drin haben soll, dann gibt es da auch diverse Möglichkeiten. Es muss auf jeden Fall eine stärkere Oberflächensicherung sein. Also nach oben muss gesichert sein, das ist klar. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass das Fahrzeug eigene UAVs dabei hat, weil es eben diese Optik aus der Luft ermöglicht. So ein Ding abzuschießen macht halt einen großen Vorteil auf dem Gefechtsfeld. Das ist eine gute Idee gewesen. Es ist relativ wahrscheinlich, mehr kann ich ja nicht sagen, es ist relativ wahrscheinlich, dass der Turm nicht mehr bemannt wird. Die Diskussionen um die Ladeautomaten haben ja dazu geführt, dass man den Ladeschützen stehend drin hatte bei westlichen Armeen, im Regelfall bis auf die Franzosen. Das Thema ist jetzt eigentlich durch, also Autoloader ist relativ gesetzt. Und dann kann man eben weitergehen und sagen, gut, dann kann man die Menschen auch ganz aus dem Turm entfernen und eben in so eine absolut gepanzerte Kapsel reinsetzen, wie es beim Armata eben auch das Prinzip war. Das ist ja eigentlich ganz logisch.
Die sind einzeln gepanzert dann, ja.
Na, die sitzen zu dritt beim Armata in einem großen Panzerei, genau. Okay. Das ist auch wichtig, damit man diese kleine Kampfgemeinschaft hat. Es gab in den 80ern Versuche, nach Aufgabenspektrum die Leute auseinanderzuziehen. Das war aber ganz desaströs, weil man tatsächlich, die Menschen möchten zusammen sein im Gefecht. Das ist ein wichtiger Erkenntnis gewesen. Aber die kann man dann eben wesentlich stärker panzern. So ein bisschen wie beim Formel-1-Wagen. Ne? Das meiste ist halt relativ leicht zerstörbar, aber dieses Monocoque ist quasi dann super, super hart gepanzert. Die Frage ist nur, ob man da wirklich den Fahrer, den Richtschützen und den Kommandanten drin haben muss, wie es dann jetzt der Gedanke wäre. Oder ob man sich sogar den Richtschützen spart und zumindest den Turm robotisch macht, also den Turm autonom agieren lässt und alle Zwischenstufen. Man kann sich ja vorstellen, dass die Wanne eben von einem Menschen kommandiert wird und von einem Menschen auch gefahren wird, damit man eben diese schnelle Reaktion und auch die Einschätzung des Gefechtsfeldes hat und auch einfach den menschlichen Verstand. Aber ein Turm, der mit Maschinengeschwindigkeit Ziele identifizieren, aufschalten und sofort bekämpfen kann, macht diese Kill Chain, wie die Amerikaner das nennen, halt wesentlich kürzer. Und was eben auch noch ein großer Schritt sein wird, vermutlich wäre mehr Bildgebung. Also Panzer waren immer sehr blind durch die 100 Jahre, weil man eben aus großen Kisten durch kleine Schlitze oder mit Winkelspiegeln gucken musste. Jetzt werden zunehmend Kameras eingebaut, aber das ist immer noch ein bisschen zögerlich, würde ich es nennen, wie das eingebaut wird. Da kann man noch viel mehr machen. Also wenn man so eine komplette 360-Grad-Rundumsicht baut und innen drin entsprechende Mittel der Aufnahme baut für den Kommandanten und den Fahrer, also zum Beispiel VR-Brillen benutzt, dann ist man bei einer wesentlich größeren Gefechtsfeld-Wahrnehmung, Situational Awareness, wie es so schön heißt. Und dann ist der Panzer als Gesamtsystem langsam schon ein bisschen gruselig effizient, wenn man das alles zusammenrechnet. Also ein Millisekunden reagierender Turm, 360-Grad-Sicht, da ist noch einiges zu holen. Also der Panther, den Rheinmetall neulich vorgestellt hat, wenn man den gegen dieses Bild abgleicht, also der Panther war ja dieses Modell, das sie vorgestellt haben als modernes Fahrzeug. Wenn man den gegen dieses Bild abgleicht, dann merkt man mal, wie alt der eigentlich noch ist. Was bei dem Fahrzeug ganz spannend war, war eben diese Idee, dass ein Operatorplatz eingesetzt wird. Also dass das Fahrzeug eigene Drohnen dabei hat und ein Operator da drin sitzt, der den Überblick behält, der die ganzen Daten, die auf den Kommandanten normalerweise einprasseln, erstmal vorsortiert. Das war eine gute Idee. Das ist eine Idee, die zum Beispiel dann nachher den Richtschützen ersetzen könnte. Dass man irgendwann Panzer hat, die Fahrer, Kommandanten und Operator haben oder Datenverarbeiter. Genau, das wären so Ideen, die momentan im Raum stehen.
Schlussfrage, ich komme wieder zurück zu MGCS, Main Ground Combat System, deutsch-französisches Projekt. Schwierig, weil die beiden Länder ja im Moment nicht so ganz harmonisch manchmal miteinander umgehen, was die Spitze angeht. Da ist ja eine Menge Entwicklungspotenzial drin. Wäre das so ein Ansatz zu sagen, dieses Projekt hat vor dem Hintergrund, was Sie jetzt erzählen, eigentlich ganz gute Chancen, weil da fängt ja gerade was an, neu zu werden? Oder wer hat die Chance, in welchem Zeitraum bei der Entwicklung, die Sie umrissen haben, die Nase vorn zu haben?
Ich glaube, das ist eine große Chance, zumal das Team, das daran arbeitet, wenn ich die Pressemeldungen, die Berichte der letzten Jahre verfolgt habe, genau die Sachen alle im Blick hat. Also Begriffe wie Robotik und autonomer Turm und so weiter sind ja öfter gefallen. Das ist jetzt die Chance, da mal wirklich eine neue Generation von Kampfpanzer zu bauen, weil man jetzt wirklich im Zwang steht, sich von den alten Sachen zu lösen und vielleicht endlich mal den Rückenwind hat aus der Bürokratie, auch neue, wirklich mutige Lösungen zu machen. Denn richtig verändern muss sich jetzt was. Und wenn man sich anguckt, wie sich die Panzer vom Ersten zum Zweiten Weltkrieg verändert haben und vom Zweiten Weltkrieg zum Kalten Krieg, es gibt diese großen Sprünge, man muss sie aber wagen. Es ist ja auch mit Risiken behaftet. Ne? Also wenn sie diese ganzen Kameras haben und diese wahnsinnig filigrane elektronische Kriegführung benutzen mit Bildgebung und so weiter, das ist alles störanfällig. Also sie müssen das ja alles härten und absichern, das ist dann ein Folgeproblem. Andererseits, das geht nie weg. Also das war Waffenbau schon immer, dieses Aktion-Reaktion-Spiel, das gehört dazu. Insofern glaube ich, dass das jetzt wirklich eine gute Gelegenheit ist, einen richtig großen Aufschlag zu machen, ja.
Vielen Dank für das Gespräch. Das war Ralf Rath, der wissenschaftliche Direktor des Deutschen Panzermuseums im niedersächsischen Munster. Einen kurzen Film des Norddeutschen Rundfunks über dieses Museum und die Ausgabe Der Panzer der Zukunft im Krieg der Drohnen mit Ralf Rath auf dem YouTube-Kanal seines Museums verlinken wir in den Shownotes. Und zum Schluss noch ein Wort zur vergangenen Ausgabe. Kai hatte sie in seiner Lage ja auch schon angesprochen. Rebecca Barth hatte da so eindrucksvoll und bedrückend von ihren Erlebnissen an der Front in der Ostukraine berichtet. Und ich habe mich ein bisschen über die Kaliber-Expertenkritik des Bundespräsidenten geärgert. Wir haben Mails dazu bekommen, die zum einen große Betroffenheit über Rebeccas Schilderungen dieser schlimmen Lage der Soldaten an der Front ausdrücken und die gerade deshalb Frank-Walter Steinmeiers Bemerkungen über uns, die wir über den Krieg und seine sicherheitspolitischen Auswirkungen berichten, deutlich zurückweisen. Unter anderem hat uns diese Mail erreicht. Ich lese mal vor. Liebes Podcast-Team, anlässlich der Äußerungen des Bundespräsidenten möchte ich mich ganz explizit für diesen Podcast bedanken. Ich bin Lehrerin. Ich werde von den Schülern mit Fragen konfrontiert, die ich sachlich fundiert beantworten können möchte. Dieser Podcast leistet hierfür einen ganz enormen Beitrag. Gerade unterschiedliche Experten, die hier zu Wort kommen, zeigen, dass es hier um sachliche Informationen geht und nicht um tendenziöse Beeinflussung. Bitte macht weiter. Es ist wertvolle Arbeit, die ihr leistet. Falls meine Mail im Podcast erwähnt werden sollte, dann nennt bitte nur meinen Vornamen. Herzlichen Dank, Nicola. Ja, liebe Nicola und andere Mailschreiberinnen und Schreiber, vielen Dank. Sowas tut gerade in solchen Situationen einfach gut und ich sage das mal so, wir machen dann mal weiter.
Und weitermachen wir gleich am Freitag. Dann geht's unter anderem um die Frage, wie eigentlich weltweit dieser Systemkonflikt autoritär gegen liberal ausgetragen wird. Zum Beispiel wollen wir darauf schauen, wie Russland seinen Einfluss in Afrika weiter ausbaut, während die Franzosen oder auch die USA ihre Truppen aus Schlüsselstaaten in Westafrika abziehen. und dass aktuell zwei Schiffe der deutschen Marine von Wilhelmshaven aus in Richtung Indopazifik ausgelaufen sind, um dort mehr Flagge zu zeigen, kann man sicher auch als Signal an China deuten. Also passt auch in dieses Themengebiet. Wir vertiefen das dann am Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, wir freuen uns über Lob, aber auch über Kritik und das alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Carsten Schmiester und Kai Küstner.
Die Klimakrise ist da und zwar mit voller Wucht. Aber es gibt auch viele Ideen für ihre Lösung.
Wir stehen hier bei Contago im Hamburger Hafen. Herr Schäfer, Sie fahren jetzt schon einige Zeit mit Elektro-Lkw. Wie läuft es denn so?
Am Anfang war ich selber skeptisch. Klar, wenn man ein neues Produkt bringt und sich mit neuen Sachen beschäftigt, dann muss man sich da erst reinfuchsen. Aber ich bin selber positiv überrascht. Es läuft reibungslos.
Wir besuchen Menschen, die Lösungen schon ausprobieren oder sie längst erfolgreich umsetzen. In jeder Folge stellen wir die Frage, was bringt wirklich viel fürs Klima?
Mich hat das interessiert, ja. Also wie viel PS und der Anzug und sowas, ob das alles stimmt. Und es hat bei Weitem übertroffen meine Vorstellungskraft, ja. Macht Spaß. Wie so ein Ferrari auf Deutsch, ja.
Mission Klima. Lösungen für die Krise. Jeden zweiten Freitag eine neue Folge in der ARD Audiothek. Und überall, wo es Podcasts gibt.